SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, und ich begrüße ganz herzlich Marc und Michi Schreiber aus der wunderschönen Vulkaneifel, genauer gesagt aus Darscheid bei Daun. Die beiden sind Artenschützer und Bestsellerautoren. Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Hallo.
Schön, dass ihr hier seid, und das ist keine Floskel, denn dass ihr heute hier sein könnt und wir uns unterhalten können, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern schon sowas wie ein kleines Wunder. Ihr habt im Januar 25 einen schweren Autounfall in Südafrika überlebt, der euer Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Marc, du hast am Steuer gesessen. Was für Erinnerungen hast du dran?
Ja, also es war ein ganz schöner Tag. Wir hatten mit unserem Verein in der Woche davor richtig viele Fortschritte gemacht, was den Aufbau einer Auffangstation anging, und wollten ins neue Jahr mit einer Wanderung in einem schönen Nationalpark starten und waren dann auf dem Weg zu dem Nationalpark. Es war nur eine ganz kurze Fahrt von 5 Kilometern, und die Straße war ähnlich wie eine Bundesstraße. Man konnte 100 fahren, waren kurz vor dem Parkplatz, haben angehalten, weil Gegenverkehr kam. Wir hätten den kreuzen müssen. Auch das Auto hinter uns hat angehalten. Und von ganz hinten kam ein Fahrzeug angefahren, das nur die stehende Kolonne gesehen hatte. Und der hat das scheinbar sehr eilig, wollte die ganze Kolonne überholen, hat den Gegenverkehr übersehen. Und in letzter Sekunde, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, ist er wieder eingeschert und uns dann ungebremst aufgefahren. Da endet meine Erinnerung, weil wir bewusstlos wurden, und beginnt erst wieder im Krankenwagen, als wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren.
Michi, was hattet ihr für Verletzungen?
Meine Verletzungen haben sich halt primär auf den Kopfbereich beschränkt, weil das Auto so zusammengedrückt wurde, dass mein Gurt unten zwar noch arretiert hat, aber oben nicht mehr. Und im Prinzip wurde meine gesamte Gesichtshälfte gebrochen, alles, Jochbein, Kiefer, Nase, Augenhöhle. Was damals aber nicht abzusehen war oder noch nicht abzusehen waren, waren halt die Verletzungen im Gehirn. Ich hatte halt starke Schwellungen, aber zunächst hat man gedacht, wenn das alles zurückgeht, dann bleiben keine Folgeschäden, keine Langzeitschäden.
Und bei dir, Marc?
Bei mir war die Schulter zunächst primär verletzt, das heißt, sie war ausgekugelt, auch das Schlüsselbein war gebrochen, und später wurden dann im weiteren Verlauf noch Verletzungen im Bauchraum und an der Wirbelsäule festgestellt, die dann auch noch operiert werden mussten.
Also ihr habt viele Operationen beide hinter euch gebracht. Du hast einen Teil deiner Erinnerung verloren, da sprechen wir noch intensiver drüber. Lass uns euch bitte mal kurz vorstellen. Fangen wir mit dir an, Michi. Du bist in der Eifel geboren, hast dann erstmal Lehramt studiert an der Uni Trier und später deinen Master in Primatologie in Oxford gemacht. Wie kam es dazu, dass du mit dem Ziel, Lehrerin zu werden, in Trier gestartet bist und dann als Primatologin in Oxford geendet bist?
Ich glaube, das Lehramtsstudium war so ein ganz guter Kompromiss zwischen etwas, was mir Spaß macht. Ich arbeite schon gerne mit Kindern, aber was nicht meine ganz große Leidenschaft ist. Aber der Lehrerberuf hatte natürlich den großen Vorteil der Sicherheit, den meine Eltern auch ganz oft und ganz gerne betont haben. Aber tief in mir wusste ich eigentlich, dass meine große Passion die Arbeit mit Wildtieren, die Arbeit mit Affen, Primaten ist. Und Marc hat mich dann irgendwann gefragt, da kam ich von einem Lehramtspraktikum heim und meinte, so, ich habe es geschafft, jetzt sind es noch 2 Wochen, bis ich zurück nach Südafrika zu den Affen kann. Und dann hast du mich gefragt, wenn du doch so viel lieber mit Tieren arbeitest, warum änderst du dann nicht noch deinen beruflichen Weg und machst wirklich was mit den Affen? Und das war total schön, weil er mir diese Frage gestellt hat und so der Raum offen wurde. Und dann habe ich eine Fernausbildung erst 2 Jahre in Großbritannien gemacht. Die war immer online und mit praktischen Teilen weltweit. Und dann kam der Master in Oxford, was natürlich der absolute Traum war.
Und du, Marc, bist Kriminalbeamter in Rheinland-Pfalz. Du hast dich auf den Bereich Tier-, Umwelt- und Artenschutz spezialisiert. Was macht man da als Kripo-Beamter in diesem Bereich?
Also das ist sehr weit gefasst. Umweltschutz, würde ich mal sagen, ist primär Umweltverschmutzungsdelikte und auch unerlaubte Umgänge mit verschiedenen Arten von Abfällen. Bei Tierschutz geht es primär tatsächlich auch um unerlaubten Umgang mit Tieren, sei es jetzt in den meisten Fällen Verletzungen von Tieren, Tötungen von Tieren, die nicht erlaubt sind. Und bei Artenschutz geht es darum, den unerlaubten Umgang mit geschützten Arten letztendlich zu überwachen beziehungsweise Fehlverhalten auch zu sanktionieren oder zu ermöglichen, dass es sanktioniert werden kann.
Heute unterrichtest du an der Polizeihochschule am Hahn. Was genau bringst du da angehenden Polizisten bei?
Da bin ich im Fachgebiet für Cybercrime und digitale Ermittlungen. Heißt thematisch so eine ganz andere Richtung, aber das ist eben auch ein sehr dynamisches und zukunftsweisendes Gebiet, was eben auch enorm wichtig ist, das Wissen weiterzugeben. Und das nimmt natürlich nicht nur Einzug in Cybercrime, sondern auf alle Bereiche der Polizeiarbeit ist das ein enorm relevantes Themenfeld.
Wie hat man sich die Beziehung von euch beiden vorzustellen? Ihr seid seit 8 Jahren, glaube ich, verheiratet, aber du, Marc, musst ja als Polizeibeamter in Rheinland-Pfalz sein und Michi hat zum Teil in Oxford studiert, zum Teil warst du immer in Afrika. Also wie oft habt ihr euch nicht gesehen?
Ich glaube, wir führen schon 50-50 Fernbeziehungen, Präsentbeziehungen und in dem Jahr, wo ich in Oxford gelebt habe, habe ich natürlich komplett da gelebt. Aber man muss auch sagen, wir waren das von vornherein gewohnt. Wir waren 7 Tage zusammen und dann habe ich zu Marc gesagt, du, ich habe da noch eine zweite große Liebe, die ist in Südafrika.
Das sind die Affen.
Keine Sorge, sind nur Affen. Und dann war ich erstmal für 2 Monate weg. Und es war ganz wichtig, dass du das von vornherein akzeptiert hast. Und du bist ja dann auch relativ schnell mit nach Südafrika gekommen. Und dadurch, dass du dann gesehen hast, was ich da mache, wie schön es ist, wie toll, wie wichtig die Arbeit auch ist, war das auch einfach nie eine Debatte, ob wir unser Beziehungsmodell ändern würden, sondern es war eigentlich immer klar, wir möchten uns den Raum so halten, dass wir uns für die Tiere einsetzen können.
Und mit einem Affen als Konkurrenz kann man, glaube ich, ganz gut leben, Marc, oder?
Ja, Michi hatte von Anfang an gesagt, du bist die Nummer 2, aber die Nummer 2 zu sein, ist bei mir das Beste, was möglich ist.
Okay. Ihr habt einen Verein zusammen gegründet, Affenstark heißt der. Den Traum, eine eigene Auffangstation für Affen und andere Wildtiere in Südafrika aufzubauen, wo verletzte und verwaiste Tiere aufgezogen und aufgepäppelt werden, dann wieder ausgewildert werden. War das euer gemeinsamer Traum oder war auch das am Anfang erstmal nur Michis Traum?
Ich glaube, ich hatte diesen aber eher unrealistischen Traum, seit ich das erste Mal in Südafrika war. Da war ich 18, da habe ich gesagt, oh, wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann mache ich das, wie man das so oft macht, wenn man Träume hat, die riesig groß sind und meilenweit wegscheinen. Und je weiter ich dann aber wirklich den Weg gegangen bin, dann auch mit Marc zusammen, wir uns so viele Projekte angeguckt haben und ich immer wieder gesagt habe, oh, irgendwann mache ich das, war auch dann so der Punkt, warum fangen wir nicht jetzt an, die Strukturen zu legen, um das Ganze in ein paar Jahren aufbauen zu können, den gemeinsamen Verein zu gründen, viel Wissen zu sammeln, verschiedene Projekte zu besuchen. Und so kam dieser Traum irgendwie immer näher und näher und näher. Und dann, war das ja auch scheinbar so, dass wir uns in den Jahren 23 und 24 wirklich aktiv damit auseinandergesetzt haben. Aber das ist leider auch die Zeit, die mir verloren ging.
Da sprechen wir gleich noch intensiver drüber. Marc, du bist eher derjenige, glaube ich, der so Struktur in sowas wie einen Verein bringt, oder?
Ja, ich bin eher der, der so ein bisschen im Hintergrund auch arbeitet. Michi macht ja auch viel im Prinzip medienwirksame Arbeit für den Verein. Sie arbeitet in dem Bereich Bildungsprojekte, weil sie ja da auch pädagogischen Hintergrund hat. Und ich mache da viel Dinge, die in die rechtliche Beratung gehen. Wir haben auch häufig Vermittlungen oder Anfragen an den Verein, wo es eben um Tierschutzfälle, Artenschutzfälle geht, wo ich Beantwortungen davon mache. Oder auch jetzt in diesem Aufbauprozess von der Auffangstation in Südafrika habe ich einen großen Anteil an der Kommunikation mit den Genehmigungsbehörden, was die Anträge auch angeht.
Was euch beiden sehr wichtig ist, es soll ein seriöses Projekt werden. Es gibt natürlich schon viele Auffangstationen für Tiere in Südafrika, aber oft sind die nicht seriös. Was läuft da falsch?
2 Dinge muss man auf jeden Fall unterscheiden. Zum einen, ob es eine Auswilderungsstation ist oder eine sogenannte Sanctuary. Sanctuary nimmt Tiere nur auf, wildert sie aber nicht wieder aus. Und davon haben wir tatsächlich einige in Südafrika. Es lässt sich aber auch gar nicht so transparent unterscheiden, wer hat gerettete und wer hat gekaufte Tiere. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, weil der Begriff Sanctuary nicht geschützt ist. Also es sind dann Einrichtungen, die sagen, die Tiere haben, da können Touristen eben auch hinkommen. Und es ist aber eben nicht immer klar, wo kommen die Tiere her, sind die gerettet? Und häufig werden eben auch nur Tiere gerettet, die touristenwirksam sind. Also ein Elefant ist natürlich deutlich wirksamer und ein Touristenmagnet im Vergleich zu einem Erdmännchen oder einem Stachelschwein. Und deswegen haben wir uns angeschaut, wo gibt es dann keine Auswilderungsstation, also kein Projekt, was Tiere aufnimmt und auch wieder auswildert, wenn möglich. Und haben da eben unten entlang der Küste Südafrikas für uns beschlossen, dass wir da vor allem für die Underdogs sein wollen, also für Erdmännchen, für Stachelschwein, für die kleinen Wildkatzen. Südafrika hat wahnsinnig viele kleine Wildkatzen, auch Primaten. Und so kam dann die Idee dazu, das dort zu machen.
Alles schien perfekt bei euch am Anfang des Jahres 2025. Ihr hattet nämlich endlich das Grundstück gefunden für die Auffangstation für Primaten und andere Wildtiere, die ihr aufbauen wolltet in Südafrika. Dann kam dieser schlimme Unfall dazwischen, über den wir am Anfang der Sendung gesprochen haben. Es gab einen Moment, Marc, er hat dich sehr irritiert nach dem Unfall. Da wurde Michi von einem Sanitäter gefragt, ob sie wüsste, wie alt sie sei. Ihre Antwort war 26. Und als er nachgefragt hat, welches Jahr wir hätten, sagte sie 2023. Sie war 28 und es war Januar 25. Hast du da schon angefangen, dir Sorgen zu machen?
Zunächst überhaupt nicht, weil der Sanitäter hat auch gemeint, das ist noch ganz normal. Nach so einem Unfall wird das Gehirn natürlich auch erstmal gut durchgeschüttelt und da hat man erstmal auch Aussetzer und das würde sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden ganz von alleine wieder geben. Das wurde auch später von der Ärztin, die uns im Krankenhaus untersucht hatte, auch so bestätigt, dass das am Anfang noch ganz normal ist, man sich gar keine Sorgen machen sollte. Und es war dann auch so, dass sie nicht nur sich scheinbar im falschen Jahr befunden hat von ihrer Wahrnehmung, sondern auch alles, was man ihr gesagt hat, hatte sie nach 5 bis 10 Minuten wieder vergessen. Zum Beispiel hat sie natürlich gefragt, warum tut mein Gesicht so weh, warum sind wir überhaupt im Krankenhaus? Und ihr wurde dann geschildert, dass wir einen Verkehrsunfall hatten, dass wir in Südafrika sind. Und nach ein paar Minuten blickt sie dann wieder auf, ganz verwirrt, warum bin ich eigentlich gerade im Krankenhaus, warum tut mein Gesicht so weh? Und sie hat sich dann immer wie so eine Endlosschleife befunden, weil sie sich dann, wie man später festgestellt hatte, in einer globalen Amnesie befunden hat und auch keine neuen Erinnerungen generieren konnte. Es waren nicht nur die alten Erinnerungen gelöscht für einen gewissen Zeitraum von mehreren Jahren, sondern sie konnte auch keine neuen Erinnerungen speichern.
Wir sprechen jetzt über dich, Michi, weil du natürlich logischerweise keine Erinnerung an diese Zeit hast. Ne? Wie lang hat denn diese globale Amnesie, also dass du auch keine Erinnerung speichern konntest, gedauert?
Laut Marc gut 6 Wochen.
Krass.
Ich werde ja das erste Mal nach meinem Unfall zu Hause wach. Also ich werde ja morgens bei mir im Schlafzimmer wach und merke einfach nur, mein Gesicht tut weh. Es fühlt sich an, als hätte ich eine Betäubung vom Zahnarzt irgendwie noch im Gesicht, die nachwirkt.
Also zu Hause heißt in der Eifel,
genau.
In eurer Wohnung.
In
du hast
Wohnung.
An die ganze Rückreise, an diese OP, die vorher war, hast du gar keine Erinnerung mehr.
Nee, weder an den Rücktransport, noch an die erste große OP, noch an die Zeit danach. Marc sagt ja auch, ich war teilweise nicht mehr ganz so stabil. Also ich kann mich an das Krankenhaus auch nicht erinnern. Ich wurde ja dann auch ein Jahr später wieder dort operiert. Und hatte mich dann auch vielleicht so gefragt, wenn ich jetzt doch mal nochmal da bin, kommt mir vielleicht irgendwas bekannt vor. Aber für mich war das ein Jahr später, als dann auch die Platten nochmal rausgeholt wurden, dazwischen waren OPs in anderen Kliniken, war ich da und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal in diesem Krankenhaus zu sein.
Marc, für dich stelle ich mir das auch sehr schwierig vor, weil du natürlich A, immer wieder dieselben Dinge erzählen musstest und dann diese Rückreise. Also du selber warst verletzt, hast große Schmerzen gehabt, wusstest, es liegen mehrere OPs vor dir und dann hast du nicht nur das Gepäck im Schlepptau, also die Koffer für euch beide, sondern auch Michi, die ja völlig orientierungslos war, also nicht wusste, was sie da macht, immer wieder dieselben Fragen gestellt hat. Im Zweifel musstest du ja auch damit rechnen, dass sie vielleicht eine Panikattacke bekommt. Ist ja klar, wenn man nicht weiß, wo man ist. Was waren für dich so die schwierigsten Momente auf dieser Rückreise?
Also die Rückreise war wie in einem Tunnel, wo man irgendwie einfach nur funktioniert hat. Man dachte natürlich zunächst, man ruft bei der Auslandskrankenversicherung an, die kümmern sich um den Rücktransport und dann wird alles für einen erledigt. Das war leider überhaupt nicht so, sondern die Rückmeldung war, ja, guckt, wie ihr zurückkommt. Wenn Mehrkosten entsteht, reicht das hinterher bei uns ein. Und dann wurde man damit alleine gelassen. Und die Rückreise hat 7 Tage gedauert, waren 3 Flüge mit mehreren Übernachtungen und Flughafenhotels. Und da weiß ich auch, dass ich irgendwie nur wie in so einem Tunnel drin war. Und Michi ist aber zum Glück die ganze Zeit sehr ruhig gewesen. Sie hat wie in ihrer eigenen Welt gelebt, immer wieder gefragt, was ist. Und dann war sie eigentlich sehr viel am Schlafen, weil sie sehr erschöpft war. Und das war für mich natürlich dann auf der einen Seite erleichternd, dass sie am Schlafen war. Auf der anderen Seite war dann viel Raum, um irgendwie auch Gedanken zu haben. Und dann irgendwann waren die 24 Stunden rum, die 48 Stunden rum, wo ja eigentlich alles wieder normal sein sollte mit ihrer Erinnerung und ihrem Gedächtnis. Und dann irgendwann hatte ich mir dann schon Gedanken gemacht, warum wird es nicht langsam normal? Dachte aber dann, wenn wir in Deutschland im Krankenhaus sind, dann kann ihr bestimmt da schnell geholfen werden. Aber in der deutschen Klinik war natürlich der Fokus erstmal auf die Brüche, bevor sie sich an die neurologischen Dinge herangemacht haben.
Hat er denn deine Ausbildung als Polizist, dann lernt man ja auch mit schwierigen, krisenhaften Situationen umzugehen, irgendwie geholfen, dass du da funktioniert hast?
Also ich denke mit Sicherheit, dass das Training, was man bei der Polizei hat und die Berufserfahrung, die man hat, schon ist, dass man in stressigen Situationen das abrufen kann, was man gelernt hat, dass man funktioniert. Und ich glaube, dass das ganz gut das widerspiegelt, was ich eben sagte, dass man in einem Tunnel ist und erstmal nur funktioniert. Weil aus meiner Wahrnehmung hat das ganze emotionale Verarbeiten von dem, was da auch passiert ist, auch erst nach über einem Jahr richtig angefangen.
Marc, du musstest für mich ja auch Entscheidungen treffen. Am härtesten sicherlich die Entscheidung, lässt du zu, dass sie trotz Fiebers, trotz geschwächten Gesundheitszustands operiert wird mit erhöhtem OP-Risiko oder verweigerst du die OP und riskierst, dass sie auf einem Auge erblindet? Du hast dich in der Situation für die OP entschieden. Was hat dir geholfen, so eine Entscheidung in so einer schwierigen Situation zu treffen?
Also ich denke, ganz wichtig war, dass wir schon immer in der Beziehung eine sehr offene Kommunikation hatten. Das heißt, wir haben immer ehrlich über alles gesprochen, was uns so bewegt, auch über Dinge, wo wir tatsächlich auch unterschiedlicher Meinung sind und diesen Raum in der Beziehung geschaffen, eben sich auch ehrlich äußern zu können. Das hat uns auch geholfen, als wir uns dann irgendwann mit dem Thema Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht, Testament und sowas auseinandergesetzt haben. Wir haben das viele Jahre vor uns hingeschoben und tatsächlich in dem Jahr vor dem Unfall uns dann aber hingesetzt und mit dem Thema auseinandergesetzt. Und so wusste ich, was Michi im Leben wichtig ist und wie sie in der Situation für sich entscheiden würde. Und dann konnte ich eben in der Situation auch es mir sehr einfach machen und denken, okay, wie würde Michi in der Situation entscheiden? Und für sie wäre das Wichtigste, ohne Einschränkungen wieder zurück zu den Tieren zu können. Und da ist eben auch die Sehkraft eben essentiell, dass sie mit den Tieren weiterarbeiten kann. Deswegen weiß ich, dass sie diese Entscheidung so für sich getroffen hat. Das hat mir natürlich in der Situation super geholfen.
Ich finde das ja erstmal unglaublich ungewöhnlich, dass ihr da schon eine Patientenverfügung hattet. Ich meine, Michi war 28, du bist kaum älter.
Ja, also ich glaube, das kommt von meiner Mama. Meine Mama arbeitet im medizinischen Bereich. Die hatte da viele Einblicke und die hat irgendwie von Anfang an, also das Wort ist bei uns, bei mir in der Kindheit, Jugend, im Erwachsenenalter einfach oft gefallen. Und ich glaube, du sagtest, der Hauptgrund, warum wir das da gemacht haben, war der Aufbau der Auffangstation. Dass selbst wenn uns was passiert, dass wir eine Struktur schaffen, die den Verein und alles, was wir aufbauen, egal wann was passiert, absichern, aber wir hätten natürlich nie gedacht, dass wir das so schnell brauchen würden.
Jetzt lass uns nochmal zurückgehen auf die Situation damals. Du hast gesagt, der erste Moment, an den du wirklich Erinnerungen hast, war der, als du in eurer Wohnung in Darscheid, Bad Daun, quasi morgens aufgewacht bist, ne?
Also für mich ist die erste Erinnerung eigentlich dieses Weckerlied. Und ich dachte so, hä, ich hatte immer ein anderes Weckerlied. Warum kommt so ein anderes Geräusch? Und dann erst wurde ich ja ganz langsam wach. Aber man denkt ja nicht, oh, irgendwas Schlimmes ist passiert, weil ein anderer Weckerton da ist. Aber es hat mich irritiert. Und dann habe ich gemerkt, als ich so wach wurde, mein Gesicht fühlt sich ganz komisch an. Irgendwie fühlt es sich taub an. Aber selbst da habe ich gedacht, vielleicht habe ich komisch gelegen. Und erst als Marc dann meinte, warte mal, ich muss kurz mit dir reden. Erst in dem Moment wusste ich, okay, jetzt kommt irgendwas ganz Schlimmes. Ich wusste nicht was. Es war nicht, dass ich eine Ahnung hatte, oh, ich hatte einen Unfall und ich habe meine Erinnerung verloren. Ich wusste nur an der Art und Weise, wie er gesagt hat, wir müssen jetzt reden, irgendwas ganz Schlimmes kommt jetzt. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und dann hat er mir erzählt, wir hatten einen Unfall. Es wäre 2025, mein Gesicht wäre gebrochen. Ich soll mich nicht erschrecken, wenn ich in den Spiegel gucke, weil die Nase war ja noch doppelt gebrochen, das Gesicht geschwollen, die Narbe unterm Auge noch ganz sichtbar. Und ich habe da, glaube ich, gar nichts zu gesagt. Ich bin dann einfach, als du aufgehört hast zu reden, ins Bad gerannt. Aber nicht mal, um in den Spiegel zu gucken, sondern um wegzukommen, um irgendwie aus dieser Situation zu flüchten und zu fliehen. Aber im Bad hat sich dann eigentlich nur diese Realität bestätigt, weil ich habe dann aus dem Fenster geguckt und wir hatten eigentlich so ganz kleine Hecken gepflanzt und die waren auf einmal höher als der Zaun und wir hatten Beete und dieses Gefühl in der eigenen Wohnung zu sein und ganz viele Details haben sich verändert, als hätte über Nacht jemand in jedem Raum irgendwas umgestellt. Es war so unheimlich und dann habe ich mich erstmal nur auf den Boden im Bad gesetzt, an die Duschwand gestarrt, weil es waren noch die gleichen Fliesen, alles vertraut und habe eigentlich, glaube ich, darauf gewartet, aufzuwachen, weil ich echt gehofft habe, dass das alles nur ein schlechter Traum ist.
Aber Marc, was Michi gerade beschrieben hat, sind ihre ersten Erinnerungen. Und dass du ihr erzählt hast, dass es einen Unfall gab und das Jahr 2025 ist, bis zu diesem Zeitpunkt hast du ihr das ja täglich mehrfach schon erzählt gehabt. Muss man einfach im Hintergrund behalten. Ne?
Ja, also dieser Tag, den sie geschildert hat als ihr erster Tag, wo sie realisiert hat, was passiert ist, den habe ich mit ihr schon mehrfach davor durchlebt gehabt.
Jeden Tag.
Ja, und während das dann für mich, als sie diese Erinnerung dann auch mit in den nächsten Tag genommen hat, war für mich dann mit der wichtigste Tag mit der größten Erleichterung, weil ich gesehen habe, jetzt ist endlich ein Fortschritt da, es wird besser. Ich habe die Hoffnung, dass es wieder alles gut werden kann. Und für Michi war das allerdings der schlimmste Tag in diesem ganzen Prozess, weil sie ab diesem Tag erst realisiert hat, was passiert ist und was jetzt vielleicht auch als Weg vor ihr liegt. Und das war dann auch so ein Aufeinandertreffen von komplett konträren Emotionen. Während ich auf einmal total erleichtert war und froh war, war sie auf einmal total schockiert, ängstlich. Und das hat sie dann auch aus ihrer Blase rausgeholt, in der sie die ganze Zeit war. Sie war immer so ganz ruhig und friedlich, hat nur im Moment gelebt. Und das war ab dem Moment für sie dann auch vorbei.
Michi, man kann sich das tatsächlich schlecht vorstellen, wie furchtbar das sein muss, wenn man das nicht selber erlebt. Das klingt einfach nach so einer Filmszene. Man ist in der eigenen Wohnung und hat das Gefühl, das ist nicht wirklich meine eigene Wohnung. Weil es gab natürlich Gegenstände, die dir vertraut waren. Mhm. Aber alles, was in den 2 Jahren vor dem Unfall war, ist bis heute bei dir komplett ausgelöscht, ne?
Genau, die Erinnerungen sind weg und man denkt bei Amnesie und auch in Filmen wird ja immer dargestellt, diese großen Highlight-Momente, die man vergessen hat. Aber was wirklich beängstigend ist, ist in einer Realität zu leben, die nicht der Realität entspricht, die man kennt. Also in der eigenen Wohnung, da standen ja auch so viele Bücher an meinem Bücherregal. Wenn ich da durchgeblättert habe, habe ich ja meine eigenen Notizen und Markierungen gesehen oder Klamotten, die man dachte, die man hat, die aber nicht mehr da sind und dafür hängen andere Sachen im Kleiderschrank.
Du beschreibst in dem Buch so nett, du machst eine Schublade auf, siehst einen eher knallgrünen BH und sagst, was ist das?
Das ist super hässlich. Die habe ich auch nicht behalten.
Und fragst dann Marc, und dir hat es gefallen?
Ich war so, also wer war das? Ich habe mich so oft gefragt, wirklich, als ich dann in dieser Realität wach wurde, wer war ich eigentlich? Und das war halt schon schwierig, weil man verändert sich. Ich bin allgemein ein Mensch, der oft viel und gerne neue Dinge ausprobiert, auch durch mein berufliches, viele neue Menschen kennenlernt und sich selbst nicht zu kennen, seinen eigenen Kleiderschrank nicht, die eigene Wohnung nicht. Ich wollte den Fernseher nicht anschalten, weil ich so Angst hatte, was politisch alles passiert ist. Viel von Freunden, das war ja unbeschreiblich gruselig. Ich habe mich sehr ausgeliefert gefühlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch wirklich mega gruselig, wenn man nicht weiß, das Gefühl hat, in einer anderen Welt groß geworden zu sein. Und ich meine, wenn Marc dir zum Beispiel Fotos gezeigt hat von Dingen, die ihr gemeinsam erlebt hat in diesen 2 Jahren, könnte man sich ja vorstellen, dass da vielleicht Erinnerungen zurückkommen.
Das hätte auch sein können, also das war am Anfang gar nicht ausgeschlossen, ob nicht doch auch sich das Langzeitgedächtnis wieder erholt, aber dadurch, dass eben doch wie kleine bleibende strukturelle Veränderungen im Gehirn geblieben sind und alle Therapiemaßnahmen nicht angeschlagen hatten, was die Langzeiterinnerungen angeht, war dann auch nach ein paar Monaten klar, okay, das wird aller Wahrscheinlichkeit nicht zurückkommen, weil egal, ob es Bilder, Erzählungen, Videos waren, nichts hat im Endeffekt dazu geführt, dass ein Flashback kam oder ein Fortschritt. Und deswegen mussten wir uns dann auch nach ein paar Monaten einfach damit abfinden, dass diese Zeit ausgelöscht bleiben wird und uns fragen, wie können wir trotzdem wieder an diesem Leben anknüpfen.
Was ich mir auch sehr merkwürdig vorstelle, ist, du hast ja schon erwähnt, wenn man Fernsehen schaut und es werden da permanent Dinge vorausgesetzt, die man nicht wissen kann. Ne? Also zum Beispiel, dass Trump zum 2. Mal Präsident ist, da warst du völlig überrascht, als es gehört hat. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dann einfach kein Fernseher mehr geguckt oder gerade besonders viel, damit du das aufholst?
Ich habe mir vor allem Zeit gelassen mit allem. Also ich habe gemerkt, dass ich recht schnell von den kleinsten Dingen überfordert war, weil natürlich so viel neu für mich war. Es war halt einfach in vielen Details eine komplett neue Welt. Und das Wichtigste für mich war eigentlich, mir Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen, erstmal meine Wohnung wieder kennenzulernen. Zeit zu nehmen, Marc zu fragen, wo stehen wir als Paar? Welche Routinen hatte ich? Dann bin ich eben ganz langsam an diese alten Routinen angeknüpft, dass ich irgendwie angefangen habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann war ich eben auf dem Walkband im Fitnessstudio und dann werden die Nachrichten eingeblendet und dann stand da US-Präsident Donald Trump und ich so, oh Gott, ich habe noch einiges zu lernen und es war die Zeit und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, egal was für ein Schicksalsschlag oder eine Herausforderung hat, dass man ein Gefühl für das eigene Tempo bekommt und sich dann auch den Raum und den Rahmen nimmt und das auch so kommuniziert, weil bei mir hat es wirklich Monate auch gedauert, bis ich überhaupt wieder mit Freunden in Kontakt getreten bin, weil ich wusste, wenn ich jetzt mit einer Freundin oder einem Freund in Kontakt trete, dann kommen ja erstmal wieder so viele neue Infos und dann will ich in meinem Leben stabil sein und zumindest wissen, wo stehe ich gerade, um das verarbeiten zu können.
Wie gehen Freunde mit sowas um? Haben die das verstanden? Weil das ist natürlich, ja, wenn man weiß, eine gute Freundin hat einen Unfall gehabt, dann sucht man ja auch die Nähe und will wissen, wie geht's der?
Gemischt. Also Marc hat natürlich alle auf dem Laufenden gehalten. Marc hatte schon dann auch allen immer geschrieben, wie geht's mir, wie sind die OPs gelaufen, wie sind die Fortschritte und Updates für mich gegeben, damit ich das nicht machen musste. Und einige haben das verstanden und waren auch so, na klar, verstehen wir es, wir können es gar nicht vorstellen. Ich glaube aber auch, manche haben es sich vielleicht leichter vorgestellt. Die dachten, man setzt sich vielleicht Nachmittag hin und spricht über alles und dann ist man ja wieder auf dem Stand der Dinge, wie bei so einem Status-Meeting. Und da war es natürlich dann auch manchmal schwieriger nachzuvollziehen. Also wie immer, manche mit mehr, manche mit weniger Verständnis.
Weil man kann sich halt natürlich auch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist für jemanden, der so viele neue Dinge erfahren und abspeichern muss.
Und es sind ja nicht nur die Informationen, es sind ja auch Emotionen, die dahinter stehen. Also Marc musste mir auch viel erzählen, was ich verpasst habe und was vorbei ist. Meine Abschlussfeier in Oxford. Ich denke, in meinem Status quo von damals, ich gehe jetzt ins Forschungsjahr und in einem Jahr sehe ich all meine Freunde wieder und wir feiern ein ganzes Wochenende zusammen, dass wir das geschafft haben. Und das war vorüber, aber auch was Freunde und Freundinnen angeht. Also geheiratet, manche haben sich getrennt, manche haben Kinder bekommen. Von einer Freundin ist die Mama gestorben. Und jetzt kann ich das wie Informationen teilen. Aber für mich war ja alles damals eine neue Information, hat mir auch gezeigt, wie viel ich verpasst habe. Oder auch Raum für Trauer hat auch in manchen Dingen gefehlt. Auch meine Oma ist ja kurz danach verstorben. Und mir hat ja dieser ganze Alterungsprozess gefehlt. Viele haben das kommen sehen, aber für mich war das ja, sie ist fit, sie ist zu Hause, sie kann alleine leben, zu, sie ist im Krankenhaus, sitzt nur noch im Rollstuhl und wird nicht mehr viel Zeit haben.
Marc, wie war das denn für dich? Du hast Michi Fotos gezeigt, ja, von Glücksmomenten, die ihr in den beiden Jahren habt, zum Beispiel eine Reise auf Mauritius, die ihr gemacht hattet. Und natürlich erwartet man dann auch oder hofft, dass der andere ja diese Glücksmomente mit einem teilt. Das konnte sie ja nicht. Sie hat diese Fotos gesehen und hatte das Gefühl, das ist eine andere Person, die das erlebt hat. Wie war das für dich?
Ja, diese Reise nach Mauritius war für uns auch eine sehr emotionale Reise, weil wir jedes Jahr unser Ehegelübde erneuern, immer in einem anderen Land. Und in dem Jahr vor dem Unfall waren wir in Mauritius. Und dann verbinden wir natürlich immer damit unsere Briefe vom Gelübde, die wir auch vorlesen. Und als ich ihr es gezeigt habe, hat sie natürlich nichts erkannt. Sie konnte sich nicht daran erinnern und hat auch gesagt, ich merke, wenn ich so Sachen anschaue, das macht mich einfach nur traurig, weil ich weiß ja nicht, was ich vergessen habe. Aber wenn du mir dann Bilder zeigst von schönen Momenten, dann macht mich das traurig, weil dann weiß ich, ich habe diesen Moment vergessen und ich kann ihn auch nicht zurückholen. Und ich schaffe dann einfach nur eine neue Erinnerung, nämlich wie ich dieses Bild anschaue und es mit Trauer verbinde. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir so eine Vereinbarung hatten. Ich hatte ihr dann immer nur die notwendigsten Situationen gesagt, die wichtig für ihre Zukunft waren, aber keine Dinge aus der Vergangenheit berichtet, nach denen sie nicht gefragt hat, die für ihre Zukunft auch nicht relevant waren, weil das hat sie einfach nur mit Trauer erfüllt.
Michi, du beschreibst in deinem Buch, dass eine der schwierigsten Situationen für dich war und auch nach wie vor ist, wenn du jemanden begegnest, den du in den 2 Jahren kennengelernt hast, oder zum Beispiel die Nachbarin, die 2 Jahre neben dir wohnte, die spricht dich logischerweise an, sagt, hey Michi, wie es geht, wie geht's dir? Und du hast keine Idee, wer das ist. Ich glaube, jeder von uns hat ab und zu sowas schon mal erlebt, dass er von jemand angesprochen wird mit Namen und denkt, oh Gott, woher kenne ich diese Person? Ganz furchtbar. Aber du hast ja noch nicht mal das Gesicht erkannt. Ja? Wie gehst du mit sowas um?
Also ganz am Anfang war das sehr, sehr schwierig für mich, weil es waren ja wirklich wie Fremde und mein Gehirn hat, glaube ich, immer versucht, die irgendwo hinzuzuordnen, aber weder das Gesicht noch die Stimme noch irgendwas hat mir was gesagt und auch die Informationen haben mir nicht geholfen, weil die Infos waren ja aus den letzten 2 Jahren und manchmal, wenn wir jemanden treffen, den wir nicht direkt erkennen, dann erzählt die ein bisschen und dann kommt irgendwann so der Klickmoment, ah, da ist die her, aber dadurch, dass mir diese ganze Spanne auch gefehlt hat, blieben das halt einfach immer Fremde, die mir dann auch super viel über mein Leben erzählt haben, von dem ich gar nichts wusste. Und ich glaube, das Wichtigste war wirklich, Strategien und Selbstführung zu lernen. Also irgendwann zu identifizieren, wann und wo begegnet mir dieses schwarze Loch, so habe ich das immer für mich genannt. Und wie kann ich mich dann gut selbst dadurch führen? Also ist es für mich zum Beispiel, dass wenn mir Menschen begegnet sind, die ich gar nicht kannte, auch einfach ganz ehrlich zu sagen, du, ich hatte einen Unfall, ich habe meine Erinnerung der letzten 2 Jahre verloren, erzähl mir kurz gerne, wer du bist und nichts Verbindliches aber auch auszumachen und mich dann auch schnell aus der Situation rauszuholen. Also einmal Ehrlichkeit und dann aber auch einfach zu sagen, es ist mir gerade ein bisschen viel. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann weiß ich ja auch, wer du bist und dann können wir da anknüpfen. Also Kommunikation und Selbstführung hilft da, weil dann fühlt man sich nicht so hilflos und ausgeliefert. Denn es sind Fremde und ja, die bleiben auch einfach erstmal fremd, bis man die Zeit hatte, das für sich zu sortieren.
Aber dahin muss man natürlich erstmal kommen, ne? Dass man dann so ehrlich einem Fremden in Anführungsstrichen direkt sagt, du, ich habe einen Unfall, ich habe mein Erinnerungsvermögen verloren an diese Zeit, ich weiß nicht, wer du bist.
Ja, aber ich hatte auch das Glück, dass ich ja dann immer die Infos gesammelt habe. Ich habe mir alles geholt, was ich dann kurz auch brauchte von den Menschen. Viele waren dann auch sind erstmal selbst so einen Schritt zurückgegangen, weil sie das auch bedrückt oder berührt hatte oder wussten es vielleicht auch schon. Und dann war es auch meistens einfach in Ordnung oder ich konnte auch gut dann einfach Grenzen setzen und habe dann danach meistens Marc angerufen und gefragt, du, ich habe hier gerade Frau, blonde, lange Haare, ihr Name ist XYZ kennengelernt. Die hat gesagt, wir kennen uns daher, stimmt das? Mochte ich die? Mochte ich die nicht? Das war ja auch, ich wusste ja nicht, kann ich die Person leiden oder nicht. Also man weiß ja gar nicht, wo man stand und deswegen war es gut, dass Marc so meine Hotline in mein eigenes Leben war und mir diese Stabilität geben konnte. Aber wie gesagt, auch das hat Monate gedauert. Ich war wirklich die ersten Monate in meiner irgendwann sicheren Wohnung mit Marc und diesen Kreis an Menschen zu vergrößern. Das war ein langer Prozess.
Marc, wusstest du das denn immer, ob Michi eine bestimmte Person mochte oder nicht mochte zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, es ist schon auf jeden Fall viel leichter gewesen, weil Michi und ich immer über alles reden, so wie der Tag war, wie welche Gespräche mit Leuten gelaufen sind und wir auch keine Geheimnisse voneinander haben. Und das macht es halt schon einfach zu wissen, wie der andere genau tickt, weil auch wenn das Handy von einem mal leer ist, dann nimmt er einfach das vom anderen mit und wir da keinerlei Vertrauensprobleme haben, weil wir wissen, wir reden über alles offen, auch wenn der andere vielleicht anderer Meinung ist. Und so wusste ich auch immer, wie sie zu wem steht, welche Gedanken sie zu welchen Personen hat und konnte ihr dann auch immer behilflich sein. Und ich denke, es war einfach.
Und ich meine, du kanntest zum Beispiel auch ihre Pins alle?
Ja, also dadurch, dass wir auch unsere Geräte ja auch immer tauschen, wenn irgendwie gerade was ist, Laptops, Handys oder so, haben wir natürlich auch die Pins von den anderen Personen immer. Und so konnte ich natürlich, dadurch, dass sie sich dann nicht mehr erinnern konnte, wenn diese Pins in den letzten 2, 3 Jahren generiert wurden, weiterhelfen, wie die Passwörter zu ihren Zugängen sind, weil sonst wären sie eben alle verloren gewesen.
Das ist ja eine riesen Alltagshürde, ne? Wenn man dann da an der Kasse steht und denkt, verdammter Mist, wie war nochmal meine PIN? Was waren denn die größten Alltagshürden für dich?
Ich glaube, die größten Alltagshürden war einfach tatsächlich mein E-Mail-Postfach. Und das habe ich ja dann auch irgendwann einfach gelöscht, weil ich das nicht konnte. Also es sind ja so viele E-Mails gewesen von Dingen und ich habe dann irgendwann zu Marc gesagt, sicher irgendwie die wichtigsten E-Mails und alles andere kann ich nicht, will ich nicht, weil da ja auch wieder so viele Eindrücke von Menschen drin waren, die ich kannte, nicht kannte. Oft auch Menschen, die mir ja nur eine nette E-Mail schreiben wollten, aber wenn dir so viele Fremde, für mich Fremde schreiben und ich habe auch meine Nummer irgendwann gewechselt, also die Erreichbarkeit von Menschen, die ich nicht kannte, das war für mich das Schwierigste und da auch zu sagen, ich ziehe einen klaren Strich. Ich brauche ein weißes Blatt Papier und ich muss kurz selbst entscheiden können, wer mich wann, wie, wo erreichen kann und wann ich an wen welche Nummer rausgebe, damit auch der digitale Raum für mich wieder ein Safe Space wird, weil da war man ja immer auch für jeden erreichbar. Und deswegen war das eine wichtige Entscheidung und ansonsten war das Schwierigste, nach und nach in die Unabhängigkeit zu kommen, von dieser vollkommenen Abhängigkeit. Marc war immer da, er ist ja auch dann zeitnah wieder arbeiten gegangen. Schritt für Schritt unabhängiger und selbstwirksamer wieder zu werden. Aber auch da haben mir Dinge geholfen, zu schreiben, das Buch zu schreiben, zu malen, kreativ zu werden, einfach zu lernen. Ich kann vielleicht nicht alles wie vor dem Unfall, aber ich kann noch was und es wird besser.
Was mich an eurem Buch, unabhängig von eurem Unfall und dem Gedächtnisverlust von dir, Michi, wirklich geschockt hat, war, wie ihr die medizinische Versorgung erlebt habt. Da gab es auf der einen Seite wirklich tolle Ärzte, wenn man zum Beispiel sieht, wie dein Gesicht rekonstruiert wurde. Man sieht von außen wirklich nichts. Also ich kann nichts erkennen. Für dich mag es vielleicht irgendwie einen Unterschied geben, aber sieht wirklich toll aus. Ihr habt aber auch schlimme Erfahrungen gemacht mit der Ärzteversorgung hier bei euch. Was war für dich am schlimmsten, Michi?
Ich glaube, am schlimmsten war es für mich, irgendwann nicht ernst genommen zu werden, weil dadurch, dass ich sehr jung war, sind, glaube ich, die Prognosen bei mir erstmal super gut ausgefallen. Also auch als ich in den ersten neurologischen Gesprächen kognitiv wieder anwesend war und mir das auch behalten konnte, was da besprochen wurde, war halt erstmal die Prognose, okay, in 6 Monaten ist alles wie vorher. Also in 6 Monaten ist bestimmt wieder alles gut und machen sich da keine Sorgen. Alles, was Ihnen jetzt schwerfällt, wird dann wieder normal sein. Das war ja bei mir wirklich, ich konnte nicht mehr lesen. Ich habe Kindersudokus gelöst. Das heißt, Sudoku für Kinder ist mir einfach schwierig gefallen, das so mir vorzustellen, die Zahlen miteinander zu kombinieren. Spiele sind mir schwierig gefallen, Memory. Also wir haben das schon einfach immer gemerkt, es ist überhaupt nicht wie vorher.
Und man muss sagen, du hast vorher in einer Doktorarbeit festgehangen. Was heißt festgehangen? Also du wolltest promovieren.
Ich war damit angefangen. In meiner Promotion, ich war auch immer sehr, sehr gut und sehr leistungsstark im Studium. Ich war ja auch in Oxford Stipendiatin. Das heißt, ich hatte schon immer einen sehr hohen Leistungsanspruch und auf einmal sitzt du da und kannst das Kindersudoku nicht mehr lösen auf Stufe 2. Das hat uns schon Sorgen gemacht. Und zuerst hieß es, nach 6 Monaten ist bestimmt alles gut. Als es dann nicht der Fall war, bin ich ja dann auch in Reha und andere Maßnahmen gegangen. Und ich glaube, dadurch, dass ich so jung war und man mir meine Einschränkungen nicht angesehen hat, weil ich laufe nicht anders, ich rede nicht anders, man merkt das wirklich bei diesen Tests, wurden wir auch oft nicht ernst genommen. Und das war für mich das Mitschlimmste, weil wir so nach Hilfe gesucht haben und diese Hilfe nicht bekommen haben und nicht wussten, wo kriegen wir die jetzt her. Und man steht ja auch sehr, sehr lange auf Wartelisten in Deutschland. Und wenn man ganz lange auf einer Warteliste steht, endlich diese Monate abgesessen hat, von einem Arzt sitzt und die Person nimmt einen aufgrund ihres ersten Eindrucks überhaupt nicht ernst. Das nennt man ja auch Medical Gaslighting. Das macht einen schon sehr, sehr, sehr verzweifelt, weil man braucht diese Hilfe ja und bekommt sie dann nicht.
Und du hast es ja auch erlebt, Marc, du hattest brutale Schmerzen, musstest ewig drauf warten, bis du einen OP-Termin zum Beispiel bekamst.
Ja, also am Ende war es dann so, dass nach der Schulterverletzung die OP fast 2 Wochen gedauert hat, wo man mit dem hängenden Arm in der Schlinge, das Schlüsselbein drückt die Haut nach oben durch die Gegend läuft. Ich meine, man hat dann auch gesehen, es war im Winter, es gab viele Glatteisunfälle. Ich habe ja gesehen, wer dann da sonst alles auch in den OPs beziehungsweise nach den OPs in den Zimmern war. Es war einfach, glaube ich, dann super überlastet, die Krankenhäuser zu der Zeit. Und das ist auch generell was, dass wir erfahren haben, dass Termine zu bekommen im Gesundheitssystem enorme Herausforderung darstellt. Ich meine, wir sehen auch dann den Systemunterschied. Ich als Beamter bin privat versichert und habe schon gesehen, dass es immer schwieriger wird. Und bei Michi war es dann wie ein Spießrutenlauf, dann ein Reha-Platz nach 6 Monaten, dann wird sie zum Neurologen überwiesen, dann bekommt man danach 8 Monaten einen Neurologen, der gibt 3 verschiedene Überweisungen, von dem es bei einer keinen niedergelassenen Arzt in Rheinland-Pfalz gab, der Kassenpatienten aufnimmt, und bei den 2 anderen man dann wirklich super lange auch weiter warten muss, dass man dann irgendwann auch dann hingegangen ist und gesagt hat, okay, dann gehen wir als Selbstzahler hin, um einfach Behandlungen in Anspruch nehmen zu können, damit wir weiterkommen, weil sie will ja gesund werden und wir wollen Fortschritte erzielen, aber das System macht es einfach super schwierig.
Und hinzu kam ja noch, Michi, dass sich dann in der Reha herausgestellt hat, dass der Gedächtnisverlust eben nicht das Einzige war. Du hast ja gesagt, du konntest nur noch Kindersudoku lösen. Aber ja, du hattest auch eine reduzierte Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, du durftest zum Beispiel nicht mehr Auto fahren, ne?
Genau, also ich durfte kein Auto mehr fahren. Ich saß im Reha-Zentrum, saß ich mit so 80-jährigen Omis am Tisch. Ich fand das ganz toll, die haben mir viele schöne Geschichten erzählt. Aber ich habe beim Reaktionstest schlechter abgeschnitten als die beiden 80-Jährigen. Und das war dann schon auch für mich wahnsinnig beängstigend, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, wie schlecht viele meiner kognitiven Werte sind, wie schlecht meine Aufmerksamkeit, wie schlecht meine Reaktion, wie schlecht auch meine Fähigkeit ist, komplizierte neue Dinge zu lernen. Also, dass mein Gehirn auf einem Altersstand ist, der meinem Körper halt einfach gar nicht entspricht. Und das hat mich erstmal auch total runtergezogen. Ich habe gedacht, alle meine Träume, die ich habe, ich will promovieren, ich will die Tierschutzstation aufbauen, ich möchte was auf dieser Welt bewegen, aber wie soll ich das mit dem Gehirn einer 80-Jährigen? Und das war für mich wirklich erstmal der Moment, wo mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Aber ich bin auch ein Stehaufmännchen und relativ optimistisch, was das Leben angeht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin 29, ich will 103 werden und ich habe jetzt noch 74 Jahre Zeit, um mein Gehirn jünger zu trainieren. Und wenn ich in 10 Jahren promoviere statt in einem, dann bin ich stolz auf mich, wenn die Station in 15 Jahren steht statt in 3, dann habe ich es ja immer noch geschafft. Und ich kämpfe mich lieber irgendwie zu meinen Träumen zurück und gehe mit dem mentalen Rollator im Schneckentempo auf meine Träume zu, als die aufzugeben.
Und Autofahren klappt auf jeden Fall auch schon wieder.
Autofahren,
ne?
Habe ich dann auch wieder gedurft. Also ich habe da hart geübt. Ich bin trotzdem einfach ehrlicherweise sehr vorsichtig und sehr aufmerksam und lass Marc trotzdem lieber fahren, weil ich natürlich jetzt in einem Bereich bin, in dem ich wieder fahren darf. Aber ich bin jetzt immer noch nicht Profi-Basketballspieler, was meine Reaktionsfähigkeit angeht. Aber ich werde wieder besser, langsam.
Ihr beide habt euch nicht entmutigen lassen, trotz aller Schwierigkeiten, habt weitergemacht und seid wieder dorthin gefahren, wo ihr aufgehört hattet vor eurem Unfall nach Südafrika. Habt euch das Grundstück wieder angeschaut, das ihr damals ausgewählt hatte. Wie war das für dich, Michi?
Neu. Also ist jetzt auch nicht, dass ich in Südafrika irgendwie das Gefühl hatte, hier war ich schon mal. Es war halt alles neu für mich. Der Ort, an dem wir waren auch an der Unfallstelle, die sich für mich wie ein Parkplatz angefühlt hat. Das Grundstück war komplett neu. Was aber für mich so schön war, war dieser Schritt zurück nach Südafrika, war für mich ein Schritt in die richtige Richtung und dieses Wissen, okay, Reisen ist schon mal wieder möglich. Nicht so, wie wir es gewohnt sind, nicht in der Dauer und ich kann auch noch nicht alles so eigenständig machen, wie ich mir das wünschen würde, aber vieles ist schon möglich. Deswegen war so die Rückkehr nach Südafrika, da habe ich mein Warum so stark gespürt und wusste, okay, hierfür kämpfe ich mich durch alles durch, egal was noch kommt, egal wie viele OPs, egal wie viele Hürden. Ich habe ein so starkes inneres und äußeres Ziel und dafür würde ich jeden Weg gehen.
Also das Ziel, letztlich dort zu sein, bei den Affen und Tiere zu retten.
Genau, und diese Auffangstation vor Ort aufzubauen. Ich habe die Behörde ja dann auch nochmal neu kennengelernt, unseren Behördenleiter, der auch nochmal erzählt hat, wie die Situation gerade ist, dass Tiere, die er halt hat, vor allem Primaten, kleinere Säugetiere, aktuell eingeschläfert werden. Da habe ich halt wieder diesen Drang und den Wunsch auch gespürt, hier möchte ich einfach was verändern. Und ich habe so ein inneres Feuer, eine Vision, irgendwas, worauf man zugehen will. Bei mir sind es die Tiere, das ist so wichtig, weil das trägt einen auch durch so eine Zeit, wenn man nicht weiß, warum jetzt noch eine OP, noch eine Reha, noch eine Maßnahme, nochmal Face-Yoga, nochmal Neuropsychologie, nochmal dies, das, jenes. Es sind ja unzählig viele Arzttermine jede Woche. Wenn man gar nicht weiß, wofür, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, da durchzugehen. Aber wenn man so weiß, das ist mein Warum, dann erträgt man auch jedes Wie.
Wie weit ist das Projekt denn jetzt fortgeschritten?
Wir haben jetzt vor ein paar Wochen unsere Tierliste genehmigt bekommen. Das heißt, wir wissen jetzt genau, welche Tiere dürfen wir retten, welche Tiere dürfen wir rehabilitieren. Und das war der erste große, wichtige Schritt, weil daran orientiert sich jetzt auch nochmal die Größe des Grundstücks. Wir haben auch im letzten Jahr uns einige angeschaut, unter anderem das von vor dem Unfall und denken auch noch, das wäre passend. Jetzt ist es aber an der Behörde zu entscheiden, welches wirklich auch für sie das Passende ist, denn alles ist immer eine gemeinschaftliche Entscheidung. Damit wir vor Ort mit den Communities, mit den Behörden, mit den Menschen zusammenarbeiten.
Du hast damals einen Riesenschritt gemacht, Michi. Du bist in Südafrika geblieben, hast ja alleine geschaut, wie du da klarkommst. Marc, du musstest, weil du ja Polizist bist, zurück nach Rheinland-Pfalz. Was war das für ein Gefühl für dich, als du in den Flieger gestiegen bist?
Ja, also es war ein Abnabelungsprozess, der damit in die nächste Stufe gegangen ist. Es war wirklich sehr emotional, weil wir haben ja nach dem Unfall im Prinzip fast jeden Tag zusammen verbracht und ich war am Anfang rund um die Uhr für sie da Und Stück für Stück wurde sie dann immer selbstständiger. Das heißt, dass sie dann sich irgendwann selber fertig gemacht hat, dass sie dann irgendwann sich auch getraut hat, alleine einkaufen zu gehen oder ähnliches. Und da war ja dann, nachdem ich ihr 3 Wochen in Südafrika alles wieder gezeigt hatte, was sie vorher mir alles gezeigt hat, war der Moment, wo ich dann heimgeflogen bin und wusste, jetzt wird sie für mehrere Wochen dort alleine sein. Aber ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt auch für uns beide. Zum einen, dass Michi gemerkt hat, ich kann das alleine wieder, um das Selbstvertrauen zu bekommen. Und ich auch die Gewissheit hatte, ich kann sie auch wieder im Prinzip selbst, sich selbst überlassen und war telefonisch immer für sie erreichbar, wenn sie irgendwelche Fragen oder sowas hatte. Aber das hat uns beiden am Ende sehr gut getan, das zu erleben.
Wenn ihr jetzt Menschen, die sich in einer ähnlich schwierigen Situation befinden, einen Rat mit auf den Weg geben dürftet, wie sieht der aus, Michi?
Ich glaube, ich würde allen Menschen sagen, unmöglich ist bloß eine Meinung. Mir wurde so oft auf diesem Weg auch von Ärzten, als dann die ganzen positiven Diagnosen eher ins Negative gekippt sind, immer gesagt, okay, das, was sie sich vorstellen als Leben, das ist nicht mehr möglich. Und so wird das Leben nicht mehr sein. Und zu sagen, unmöglich ist einfach bloß die Meinung von anderen Menschen. Und ich kann mir selbst anschauen, was möglich für mich ist, wie weit ich zurückfinde. Das finde ich einfach super, super wichtig, da auch immer die eigene Intuition mit an Bord zu nehmen. Es ist gut, eine realistische Perspektive von außen zu bekommen. Aber hätte ich dann nach den schlechteren Diagnosen auf das Außen gehört, wäre ich nicht mehr zurück nach Südafrika, würde jetzt nicht versuchen, Tiere zu schützen und hätte einen Teil von mir aufgegeben. Und ich glaube, wenn ich den Teil aufgegeben hätte, dann hätte ich nie diese Energie und dieses Strahlen auch zurückbekommen, was mich ausmacht. Und deswegen nie das Strahlen nehmen lassen, daran ganz doll festhalten und an dem, was das auslöst in einem.
Und du, Marc, was würdest du Menschen raten, die in einer ähnlich schwierigen Situation sind und jemanden begleiten müssen, der es wirklich schwer hat?
Also ich denke, dass Geduld ein ganz wichtiger Punkt ist, sowohl für die Betroffenen geduldig mit sich zu sein, bis es besser wird. Also auch wenn man will, dass sich alles schneller hat, aber auch ganz viel Geduld für die Angehörigen, dass man die Geduld mit dem Partner hat, auch wenn man vielleicht gerade ein Erfolgserlebnis hatte und als Angehöriger super motiviert ist, weiterzumachen, die Geduld demjenigen zu geben, in seinem Tempo weiterzugehen. Also Geduld und vor allem auch Vertrauen in seinen Partner, seine Kinder, Eltern oder Freunde, wer auch immer die Vertrauensperson da ist, und dann eben einen Raum schaffen, wo man vertrauensvoll und ehrlich miteinander reden und füreinander da sein kann.
Vielen lieben Dank für eure Worte und dafür, dass ihr in die Sendung gekommen seid. Ich finde, ihr seid beide ganz große Mutmacher und auch große Kämpfer. Ich habe als kleines Dankeschön dafür, dass ihr hierher gekommen seid, 2 Tassen für euch gefunden. Das ist mir hier noch eingepackt. Ich gebe die mal rüber. Das ist eine in Schwarz-Weiß für dich, Marc, und eine in Pink-Weiß für dich, Michi. Das sind Tassen, danke, auf denen steht Kämpfer und Kämpferin drauf und eure Namen.
Oh,
und
Gott, wie süß.
Darunter, was darunter steht, ist genau das, was ich empfunden habe, als ich von eurer Geschichte gehört habe. Das könnt ihr dann in Ruhe lesen, es kommt von Herzen.
Oh, vielen, vielen Dank.
Danke, dass ihr hier wart.
Sehr, sehr lieb, vielen, vielen Dank. Da trinken wir jetzt morgen früh direkt den Kaffee draus und schicken dir ein Selfie von uns.
Freue ich mich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.